Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Heiter bis Stürmisch, der Alltagspodcast mit Olli Schmidt. Selbstbewusstsein, Selbstwert und Selbstliebe, das sind Begriffe, die wir an vielen Stellen immer wieder hören, ohne uns häufig Gedanken zu machen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Dem wollen wir heute auf den Grund gehen und vor allem dem Thema, wie ist das eigentlich mit dem Thema Selbstbewusstsein von Frauen, also weibliches Selbstbewusstsein, vor allem im Beruf. Und dazu habe ich eine ganz tolle Gästin eingeladen. Fans des Podcasts werden sie schon kennen. Sie war vor einem Jahr schon mal bei uns. Nina Lison. Nina war selbst Führungskraft vor etwa 10 Jahren und arbeitet heute als Coachin mit vielen Frauen in Führungspositionen. Weibliches Selbstbewusstsein ist ihr ein Herzensthema. Und deswegen freue ich mich heute wieder ganz besonders. Herzlich willkommen, Nina Lison.
Vielen Dank, Olli, für diese schöne Anmoderation. Und vielen Dank, ich freue mich auch, dass ich schon zum zweiten Mal hier bei dir sein darf im Podcast.
Nina, du hast eben gesagt, dieses Thema liegt dir besonders am Herzen. Deswegen dürfen wir uns auf eine spannende Folge mit vielen auch eigenen Impulsen und eigenen Erfahrungen von dir freuen. Und vielleicht gehen wir einfach mal rein mit der Frage, wann ist dir bewusst geworden, dass das Thema weibliches Selbstbewusstsein nochmal ein ganz eigenes ist?
Relativ spät, muss ich tatsächlich sagen. Du hast es schon angesprochen, ich war selbst Führungskraft und bin nach meinem Studium den Weg gegangen. Das geht, glaube ich, vielen so ein bisschen in Richtung höher, schneller, weiter. Ich wollte auch unbedingt, ich war sehr ehrgeizig und ich hatte auch viel Freude an meinen Führungsrollen. Und als mein Sohn dann zur Welt kam, als ich eine Familie gegründet habe, war das vor zehn Jahren plötzlich alles nicht mehr ganz so vereinbar, wie ich mir das gewünscht hätte. Und es war so der erste kleine Dämpfer in meinem Selbstbewusstsein, weiterhin so erfolgreich voranzuschreiten, wie ich das bis dato geschafft hatte. Und trotzdem würde ich mich persönlich als sehr selbstbewusste Frau beschreiben. Ich bin halt dann irgendwann an eine Grenze gestoßen und habe mich dann aber irgendwann auch gefragt, will ich das noch? Und das erzähle ich jetzt alles rückblickend, denn tatsächlich ist das Ganze für mich spannend geworden, als ich angefangen habe, als Coachin mit Frauen zu arbeiten, die aus den unterschiedlichsten Gründen zu mir kommen, vornehmlich aber sind es oft berufliche Themen. Und das größte Thema, das Frauen haben, die zu mir kommen, ist ihr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, also dass sie sich im Beruf etwas zutrauen. Und das fängt gar nicht mal erst mit der ersten Führungsrolle an, sondern schon deutlich vorher, ganz oft mit dem Eintreten in den Beruf und mit der Frage, wie kann ich mich selbstbewusst zeigen und dabei aber gelassen und authentisch bleiben. Also viele der Frauen, mit denen ich arbeite, und da komme ich jetzt auch gleich zu mir wieder zurück, wollen gar nicht mit dem Ellbogen rechts und links und mit so einer sehr aggressiven, fordernden Haltung nach vorne gehen und wollen aber trotzdem selbstbewusst für sich und ihre Themen einstehen und das einfordern, was sie sich in ihrer beruflichen Entwicklung wünschen. Und bei mir war es, und da habe ich angefangen, als ich als Coachin gearbeitet habe, so ein bisschen eine kleine persönliche Rückschau zu machen, war es tatsächlich eher so, dass ich damals noch wenig weibliche Vorbilder hatte als Führungskräfte und mir so ein bisschen eher abgeschaut habe, wie machen das denn meine männlichen Vorbilder? Und das ist heute etwas, wo Frauen zwei tolle Möglichkeiten haben, nämlich es gibt mehr weibliche Vorbilder und Frauen führen anders als Männer. Und man kann sich da tolle Dinge heutzutage abschauen. Das hatte ich früher nicht so stark. Mhm. Und gleichzeitig haben Frauen auch für sich ein anderes Selbstbewusstsein heute entwickelt und wollen auch anders auftreten. Mhm.
Nina, jetzt hatten wir ja im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Es gibt so etwas wie eine männliche und eine weibliche Energie. Wenn ich mich bis dahin noch nie mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, das sind Das sind Begriffe, die gerade sehr, sehr trenden in der Persönlichkeitsentwicklung und auch in der Coaching-Branche. Und wir dürfen noch mal drauf schauen, woher die eigentlich kommen. Die weibliche und die männliche Energie stammt aus der fernöstlichen Philosophie. Also ist vielen sicherlich auch Yin und Yang aus dem Daoismus ein Begriff. Und ist eher zu verstehen als eine metaphorische Konstruktion und keine empirische Realität. Wohingegen es natürlich hormonelle und neurobiologische Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt und man so ganz grob sagen kann vielleicht, dass Testosteron eher die Aggressionsbereitschaft beeinflusst und Östrogen eher mit Empathie in Verbindung steht, aber das sind keine festen Prinzipien, denn all das steht auch immer in Wechselwirkung mit unserer Umwelt, mit unseren individuellen Erfahrungen und natürlich auch mit unserer gesellschaftlichen Formung. Und das ist wichtig, einmal festzustellen. Es handelt sich bei weiblicher und männlicher Energie nicht um ein angeborenes Naturgesetz, ja, wie das manchmal gerne so dargestellt wird. Das ist wichtig.
Sondern es ist eher so ein Hinweis darauf, dass es da Unterschiede in der Energie zwischen Männern und Frauen gibt. Und das nehmen wir ja durchaus auch wahr im Alltag. Und es ist ja auch in unserem Sprachgebrauch, dass das eher die weibliche Seite ist oder eher die männliche Seite. Da kann man ja auch ganz viel rausholen. Es gibt allerdings auch ein paar Fallstricke.
Ja. Ich sagte es schon, ich denke, wir dürfen das nicht als so starre Naturgesetze begreifen, denn das kann ganz schnell dazu führen, dass wir uns in konservativen und rückwärtsgewandten Geschlechterrollen, dass wir darin verharren, statt unsere ganz persönliche, individuelle Entwicklung zu fördern. Und dann kann ich eben, und dafür steht dieses Konzept ursprünglich auch, in eine gewisse Balance kommen zwischen eher männlich zugeschriebenen Eigenschaften und eher weiblich zugeschriebenen Eigenschaften. Und kann als Mann genauso empathisch sein, wie ich als Frau auch selbstbewusst nach vorne gehen kann. Wenn wir jetzt also anfangen, das zu zementieren und sagen, die eine Energie bitte nur für die Frauen und die andere Energie bitte nur für die Männer und das dann auch in Rollen zementieren, dann wird es schwierig und ist der individuellen Entwicklung eher hemmend.
Genau, du sagst, es ist der Entwicklung eher hemmend, denn letzten Endes kann das ja auch aus einer machtpolitischen Position genutzt werden, um der Frau wieder ihren Platz zuzuweisen.
Ja. Ja, und dann wird es natürlich kritisch, ne? Also es gibt so ein paar auch ganz spannende moderne Strömungen wie die Tradwives, was als Abkürzung steht für Traditional Wives, also Frauen, die das Konzept wieder mit voller Begeisterung leben, zu Hause zu sein, sich um die Kinder zu kümmern und Hausfrau zu sein, wo ich ganz entschieden sage, jede Frau und jede Familie soll bitte ihren eigenen persönlichen Weg finden, der zu Glück und Zufriedenheit führt und das aber dann nicht proklamieren im Sinne von, da gehört die Frau hin und darum hat sie sich zu kümmern, also Küche und Kinder, sondern dass wir ganz vorsichtig auch sind, dass das nicht antifeministische Ideologien fördert und wir den Frauen das, was sie sich erkämpft und erarbeitet haben, damit wieder so ein bisschen wegnehmen. Mhm. Also das soll bitte nicht dahin führen. Mhm. Kritisch wird es auch, wenn ich anfange, diese Rolle dann zu romantisieren als Hausfrau und Mutter und auch zu individualisieren, indem ich dann, und es ist gerade ja auch wieder eine Gefahr auf Social Media, darüber sprechen wir ja auch sehr häufig, dort sehe vielleicht, wie schön das ist, zu Hause zu sein, mich um die Küche und die Kinder und die Familie zu kümmern und den Haushalt und gleichzeitig mich mit den Frauen vergleiche, die vielleicht als Influencer das als Job machen und ein ganzes Team hinter sich stehen haben und eine ganze Menge Geld und Wenn ich dann anfange, das zu romantisieren und selbst in meinem Leben merke, ups, so einfach und so schön und so shiny wie auf Social Media ist es aber nicht im echten Leben. Und dann stehe ich alleine da und habe dann, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, vielleicht denk mir mal einen Schritt weiter, kein Job, habe mich persönlich nicht weiterentwickelt und im Zweifel falle ich vielleicht in ein tiefes Loch. Und da sprechen wir auch noch gar nicht von so Themen wie Gender Pay Gap und der eventuellen Altersarmut, den Frauen dann auch sich gegenübersehen. Im schlimmsten Fall, ne?
Jetzt hast du vorhin ja gesagt, wichtig ist, dass jede Familie ihre eigenen Wege findet, damit umzugehen. Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, dann ist das ein ganz individuelles Problem, ja. Und dann muss jede Familie und jede Frau ihren eigenen Weg finden und dann ist alles okay. Ganz so einfach ist es ja nicht. Und jetzt kommen wir zu der Frage, warum wir heute überhaupt über dieses Thema sprechen. Ja, denn dafür gibt es ja auch im Jahr 2025 noch einen Anlass. Ja, es ist ja längst nicht so, dass wir da irgendwie von Gleichberechtigung und Gleichstellung sprechen können. Wobei wir tatsächlich, als wir uns die Zahlen ja genau angeguckt haben, schon gesehen haben, es wird besser.
Es tut sich
genau,
was.
Es tut sich was. Ja, langsam, aber es tut sich was. So ist der Anteil der Frauen am Erwerbsleben tatsächlich bei 46,9% im Jahr 2023. Auf der anderen Seite sehen wir bei Frauen in Führungspositionen, dass wir da nur 28,9% haben. Und bei Frauen in Führungspositionen in DAX-Vorständen sind wir sogar nur bei knapp über 25%. Natürlich müsste man sich das jetzt nochmal genauer angucken, wie ist das mit den Vollzeitjobs und den Teilzeitjobs, warum arbeiten Frauen weniger als Männer. Wir haben gesehen, die Erwerbsquote von Frauen liegt bei 77%, bei Männern sind es 85%. Auch da wissen wir wieder nicht, wie ist das mit den Halbtags- und Vollzeitjobs bestellt. Und auch zum Gender Pay Gap haben wir ja Zahlen. Das liegt aktuell bei 16%, kommend von 18%. Also auch da wird es ein bisschen besser. Und trotzdem.
Ich glaube, bis ungefähr Anfang März haben wir Frauen jetzt erstmal umsonst gearbeitet in Deutschland. 2 Monate des Jahres. Genau, das ist dieser Gap, ja.
Genau, trotzdem wollte ich gerade sagen, habt ihr bis Anfang März umsonst gearbeitet? Und wenn wir uns dann das Thema Care Gap noch angucken, dann haben wir da noch ganz andere Themen. Ja, aber wir wollen jetzt gar nicht zu sehr mit Zahlen langweilen. Wir gucken, dass wir da für die Shownotes was zusammenstellen. Wer sich da weiter interessiert, kann da weiter reingucken. Es gibt da auch einen Gender Pay Gap Simulator vom Statistischen Bundesamt. Ganz spannend, da kann man mal ein bisschen mit rumspielen. Und jetzt ist ja die Frage, woher kommt das? Ja, wie kann man sich das Thema angucken? Zum einen ist es natürlich ein gesellschaftliches. Zum anderen wollen wir aber auch die Perspektive darauf richten, was ich ganz persönlich daran ändern kann oder wie ich ganz persönlich damit umgehen kann.
Das ist diese gesellschaftliche Perspektive einmal zu erwähnen, auch wenn wir die heute jetzt nicht lösen in unserem Podcast, wir zwei, ist mir trotzdem sehr wichtig. Frauen bemerken früher oder später, wie andere Minderheiten übrigens auch, ne? Also das muss man immer dazu sagen, die Zeit muss sein, dass da eine gläserne Decke ist, ja? Und die gläserne Decke ist meines Erachtens deswegen so fatal, weil auch die ist wieder shiny. Wir sehen durch, wir sehen, was wir erreichen könnten, wo wir uns hin entwickeln könnten, wenn wir da durchstoßen würden, aber dass wir ganz oft nicht durchstoßen, liegt nicht alleine an uns. Aber natürlich gibt es Komponenten, an denen wir arbeiten können, aber es gibt auch ganz viele sogenannte Biases, also Annahmen, die in der Gesellschaft existieren, denen Frauen sich früher oder später ausgesetzt sehen, nämlich zum Beispiel der Maternal Bias, also dass Frauen, sobald sie ein Kind bekommen haben, nicht mehr so ehrgeizig sind, nicht mehr so fleißig sind und nicht mehr so viel sich beruflich engagieren werden, weswegen Frauen ab einem gewissen Alter und auch wenn das unbewusst sein mag, von anderen Führungskräften, aber auch von Personalabteilungen gegebenenfalls gar nicht erst ausgewählt werden, weil sie so ein bisschen durchrutschen, weil wir die Annahme haben, die hat jetzt geheiratet oder die wird demnächst heiraten und dann ist sie eh bald weg vom Fenster. Und ich spreche hier auch übrigens aus eigener Erfahrung, denn das sind alles auch Dinge, die mir selbst gegenüber sogar ganz offen geäußert wurden. Und ich arbeite auch mit Frauen, denen das gegenüber auch teilweise heutzutage immer noch offen geäußert wird oder die das eben auch tatsächlich erleben. Das ist mal die gesellschaftliche Perspektive und trotzdem können wir natürlich auch was tun, um uns stark individuell aufzustellen als Frau und selbstbewusst trotzdem versuchen, diese gläserne Decke zu durchstoßen. Mhm. Ja.
Ich würde aber trotzdem gerne noch mal kurz bei diesem gesellschaftlichen Thema bleiben. Denn das ist ja schon wichtig, sich das bewusst zu machen, denn du hast gerade gesagt, diese Biases sind unbewusst und das ist ja das Fiese an Biases, ne? Also an diesen Fehleinschätzungen, ne? Oder auch an diesen Fehlleistungen, die unser Gehirn da oft produziert, die sind von Natur aus erstmal unbewusst. Ja, wenn wir die uns bewusst machen würden und darüber reflektieren könnten, in dem Moment, wo es passiert, dann würden wir dem ja gar nicht auf den Leim gehen.
Ja, beziehungsweise, und du hast es schon gesagt, bewusst machen ist der erste Schritt. Ganz oft sind wir dann schon sehr ehrgeizig beim übernächsten Schritt und wollen diese Biases vernichten. Und da sage ich immer, Biases sind ganz normal. Unser Gehirn ist so angelegt, in Schubladen zu denken, um uns das Leben leichter zu machen. Also in Unternehmen ist der erste Schritt immer erstmal zu schauen, welche Biases existieren. Und das kann auch ein bisschen Druck rausnehmen in diesem Anspruch, dass wir sämtliche Biases vernichten müssen. Sobald sie uns bewusst sind und auf dem Tisch liegen, werden wir sowieso damit anfangen zu arbeiten. Die Notwendigkeit ist da, auch für Unternehmen. Und da komme ich zu einem ganz schönen nächsten Bias, der Likeability Bias, der nicht nur in Unternehmen existiert oder mit dem Frauen nicht nur von außen konfrontiert werden, sondern den wir selbst auch in uns tragen. Also wenn wir beispielsweise uns nicht trauen, energisch aufzutreten, weil wir dann sofort denken, wir werden als hysterisch wahrgenommen. Wenn wir uns nicht trauen, durchsetzungsstark zu sein und selbstbewusst zu sein, weil wir Angst haben, dass wir dann arrogant rüberkommen. Und da gibt's ganz viele solcher Umdeutungen, ja, die bei Männern beispielsweise nie gemacht würden. Also wenn ich Vollzeit arbeite, bin ich sofort eine Rabenmutter, wohingegen der Papi-Tag dann hochgelobt ist. Oder wenn ich realistische Ziele formuliere oder Realismus irgendwo hineinbringe, dann bin ich verbittert. Also dass wir Frauen eher als zickig und hysterisch und arrogant gelabelt werden, ist auch ein Bias. Statt dass wir uns positiv selbstbewusst und positiv energisch auch selbst sehen. Ja? Also die Biases kommen auch in uns selbst vor und damit sind wir vielleicht auch schon beim ersten Schritt, wo ich für mich persönlich auch ansetzen kann, mir mal zu überlegen, was davon denke ich eigentlich vielleicht auch unbewusst ein bisschen über mich selbst. Mhm. Das blockiert mich dann natürlich auch im Vorwärtskommen. Ne?
Und um da jetzt mal näher reinzugehen, ne? Also viele von diesen gesellschaftlichen Dingen, die sind da, es ist auch wichtig darüber zu sprechen und gleichzeitig werden wir und auch die Hörerinnen werden das ja nicht von jetzt auf gleich lösen können, ja, und ganz wichtig ist ja immer, da gucken wir hier in diesem Podcast ja immer wieder drauf, was kann denn die Einzelne tun, um etwas an der eigenen Situation zu verändern. Wir nennen das Selbstwirksamkeit. Ja? Und um einmal von ganz vorne reinzugehen, würde ich gerne einmal klären, wir haben ja am Anfang gesagt, es geht heute um das Thema Selbstbewusstsein, weibliches Selbstbewusstsein. Und ich habe am Anfang drei Begriffe genannt, nämlich Selbstwert, Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Vielleicht klären wir die einmal ganz kurz.
Selbstbewusstsein breche ich immer ganz gerne einfach runter auf den Wort Sinn. Sich seiner selbst bewusst sein. Ich kenne mich also gut. Ich weiß um meine Stärken, aber auch Schwächen. Das ist für mich schon mal die Grundlage. Denn da kommt auch hinzu, ich weiß auch, was ich über mich denke. Also ich kenne auch schon so ein bisschen meine Biases, meine Blockaden, meine Überzeugungen, die ich mir im Laufe der Jahre so angesammelt habe. Das ist Selbstbewusstsein. Einfach erstmal zu wissen, wer bin ich und was denke ich über mich. Selbstwertgefühl ist dann noch ein Schritt darüber hinaus. Wie bewerte ich mich? Was bin ich mir wert? Auch unabhängig von meiner Leistung. Mhm. Also ich mache hier mal ein ganz praktisches Beispiel, um den Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwert auch klar zu machen. Selbstbewusstsein würde bedeuten, ich weiß, ich kann gut reden, ich übernehme die Projektpräsentation für unser Team in großer Runde, ich mache das. Ich weiß, dass ich das gut kann, ich kenne mich auch gut aus in dem Projekt. Selbstwertgefühl wäre dann im nächsten Schritt, wenn das aber heute nicht so gut läuft und ich mich vielleicht ein, zwei Mal verhaspel oder auf ein, zwei Antworten keine Fragen keine Antworten habe, dann empfinde ich mich dennoch noch am Ende des Tages als ein wertvoller Mensch, auch wenn ich heute nicht perfekt war. Und trage das nicht die ganze Zeit mit mir, mache mich fertig dafür und stehe sozusagen mit der sinnbildlichen Peitsche hinter mir und verzweifle dann am Ende des Tages daran, dass es heute nicht so gut war. Das ist der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwert. Selbstwert ist unabhängig von der Leistung, die ich liefere. Und das ist natürlich in unserer heutigen leistungsorientierten Gesellschaft gar nicht so leicht, dass ich mich selbst als wertvoll empfinde, auch wenn ich mal nicht so gut abgeliefert habe. Und Selbstliebe ist jetzt im strengen Sinne kein wissenschaftlicher Begriff. Es geht da so ein bisschen um Vergebung, Selbstakzeptanz, auch eine gesunde Selbstfürsorge. Also wie gehe ich mit mir um? Selbstmitgefühl ist da ein schönes Wort, das auch ein bisschen holprig klingt im Deutschen, aber das immer bekannter wird auch. Und letztlich ja zu subsumieren unter der Frage, wie gehe ich eigentlich mit mir um? Wie kümmere ich mich um mich selbst? Mhm.
Ja, vielen Dank, dass du die drei Begriffe einmal auseinandergenommen hast. Und ich glaube, von da aus können wir jetzt auch mal starten und gucken, was heißt das eigentlich auf der individuellen Ebene? Was kann ich für mich tun? Mhm. Wie kann ich mit Selbstzweifeln, das ist ja dann die andere Seite der Medaille, umgehen? Und was kann ich da tun, um dem entgegenzuwirken? Und du hast ja vorhin schon mal gesagt, dann geht es auch ganz oft darum, Vorbilder zu finden. Und inzwischen ist es ja zum Glück so, dass wir auch weibliche Vorbilder in Führungspositionen finden, die da auch öffentlichkeitswirksam sind und rausgehen damit und wo man sich ein Beispiel dran nehmen kann. Aber auch in der eigenen Firma hat man vielleicht das Glück, die ein oder andere weibliche Führungsposition oder Führungskraft inzwischen zu finden. Und trotzdem ist das Thema Selbstzweifel und in dem Zusammenhang müssen wir dann, glaube ich, auch über das Thema Imposter-Syndrom einmal sprechen. Ein großes Thema, wo wir jetzt mal gucken können, wie wir das ein bisschen kleiner machen können.
Ja, der erste Schritt ist Bewusstsein. Das hatten wir jetzt gerade eben bei den Biases schon. Also ein ganz großer Teil der Arbeit ist, herauszufinden, was ich eigentlich über mich denke. Warum ich immer so gefühlt ein Gummiband habe, das mich zurückhält, wenn es darum geht, mich für das neue Projekt oder die Führungsrolle oder einen ganz neuen Job zu bewerben. Also mich persönlich zu entwickeln und über mich hinauszuwachsen. Was denke ich von mir? Was hält mich eigentlich zurück? Was sind meine tatsächlichen Zweifel, wenn ich sie mal hervorhole und vielleicht sogar aufschreibe, vielleicht auch tatsächlich im Sparring mit einem Coach oder einer Coachin? Denn da kommen meiner Erfahrung nach, wenn man das wirklich mal macht und nicht, wie ja unser erster Reflex wäre, so zur Seite zu schieben, weil es unangenehm ist, wirklich mal hervorzuholen, was denke ich eigentlich über mich? Was sind für unbewusste Überzeugungen in mir drin gewachsen über mich, aber auch über mein Können, meine Leistung, genauso wie über mein Umfeld, über Arbeit und Beruf, aber vielleicht auch über eine Familiengründung. Also was denke ich tatsächlich? Was bringe ich denn mit? Was ist sozusagen der Rucksack, den ich trage? Das ist immer der erste Schritt. Denn nur wenn es auf dem Tisch liegt, kann ich auch anfangen, damit zu arbeiten.
Das wäre also erstmal der erste Schritt, ist auch da aus dem Unbewussten hervorzuholen, es bewusst zu machen und zu gucken, was sind eigentlich die persönlichen Hemmnisse? Das, was mich persönlich zurückhält und daran kann ich ja dann auch wirklich arbeiten. Und eines dieser Hemmnisse ist bekannt unter dem Begriff Imposter-Syndrom. Magst du mal kurz erklären, worum es da geht?
Ja, beim Imposter geht es darum, dass ich mir selbst einerseits nicht über den Weg traue und andererseits auch das Gefühl habe, morgen werde ich entlarvt werden. Also dieser neue Job, den ich bekommen habe, die Führungsrolle, die ich bekommen habe oder das Projekt, das ich abgeschlossen habe, das war eigentlich gar nicht so gut. Das war gar nicht mein Verdienst. Da hatte ich Glück. Ist oft eine Erklärung dafür. Oder es war eigentlich die Leistung der anderen. Ich hatte ja super viel Unterstützung. Und die ganze Zeit ich meine eigene Leistung schmälere und auch immer so die Angst habe, aufzufliegen, dass auf einmal alle merken werden, dass ich das eigentlich gar nicht so toll gemacht habe. Und diese Angst, die ist natürlich total belastend im Alltag. Mhm. Das heißt, ich kann auch meine Erfolge gar nicht mehr so feiern. Ich bin weit entfernt davon, mal stolz zu sein, wenn ich was erfolgreich abgeschlossen habe. Ne? Also von einer gewissen Entspannung und einer Freude über Erfolg sind von Imposter betroffene Frauen ganz weit entfernt.
Na klar, wenn ich immer Angst habe, dass gleich einer um die Ecke kommt und merkt, dass ich das, was ich gerade tue, eigentlich gar nicht kann, ne, dann kann ich mich ja auch nicht darüber freuen. Und ein anderer Aspekt ist ja auch, dass Erfolge werden dann immer external attribuiert, ne? Das heißt, dann sage ich immer, ja, das war Glück oder das war, weil andere mir geholfen haben oder es war ja auch total einfach, ne? Oder irgendwie sowas. Und Misserfolge werden internal attribuiert. Das heißt, da sage ich dann, ja, das habe ich verbockt, ne? Das war meine Schuld, da habe ich nicht gut gearbeitet, da war ich nicht fleißig genug oder was auch immer.
Ja, genau.
Und auch da finde ich, gibt es eine ganz schöne Übung, nämlich mal darauf zu gucken, worauf ich eigentlich stolz bin, was ich eigentlich gut gemacht habe. Also den Fokus genau darauf zu legen, was habe ich eigentlich gut gemacht, worauf bin ich stolz heute. Ja. Und das muss nicht immer das Riesending sein, das muss nicht immer das Megaprojekt sein, sondern das kann eine ganz einfache Sache sein.
Ja, da gibt es zwei schöne Fragen, die ich den Frauen, mit denen ich arbeite, mitgebe als Reflexion für das Ende des Arbeitstages sozusagen. Und zwar einmal, was ist heute gut gelaufen? Und zweitens, und diese Frage lassen wir nämlich oft unter den Tisch fallen, was war mein Anteil daran? Mhm. Und meine Erfahrung ist, wer wirklich stark mit Selbstzweifeln geplagt ist, der darf da ein bisschen mit sich selbst üben. Also das ist auch nichts, was von heute auf morgen weggeht. Da kommt wieder unser Anspruch ins Spiel, alles sofort wieder zu verbessern. Sondern wir dürfen es ein bisschen üben. Das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Und ich gehe auch nicht heute ins Fitnessstudio und erwarte, dass ich dann schon einen gestählten Körper habe, wenn ich heute Abend wieder rauskomme. Sondern das ist einfach etwas, was ich immer wieder bewusst in den Alltag einbauen darf, um die Biases in meinem Gehirn neu zu formen und dort neue Wege zu bauen, die mein Gehirn dann irgendwann mal entspannter und eher von selbst gehen wird. Aber am Anfang bedarf es der Übung.
Bedarf der Übung, genau, wie du sagst, es kommt nicht von heute auf morgen. Und auch das gehört dazu und das ist wichtig zu wissen, um mich da nicht irgendwie wieder entmutigen zu lassen.
Genau. Und was auch dazu gehört, was erstmal kontraintuitiv ist, also was wir erstmal nicht tun, das war eben schon der erste Schritt, nämlich diese Zweifel auch wirklich erstmal zuzulassen. Wir haben immer eher den Impuls, die wegzuschieben. Und wenn wir gar nicht drauf schauen, dann kommen die aber wieder hoch. Ja, das ist wie so ein Luftballon, den wir unter Wasser drücken, der kommt eben wieder hoch. Und da ist mein Tipp, wenn ich sowieso schon ein sehr zweifelnder Mensch bin, und das kann sehr, sehr gut funktionieren, ich mache damit tolle Erfahrungen, einmal am Tag setze ich mich hin und sage, okay, jetzt ist meine Zweifelzeit. Ja? Und dann stelle ich meinen Handywecker und setze mich 3 Minuten hin, oft reicht es schon, und ich kann auch diese Zweifel über mich selbst aufschreiben und dann merken, während ich die verbalisiere und auch aufschreibe, wie komisch die teilweise sind. Und dann habe ich meine Zweifelzeit des Tages abgeschlossen, sobald der Wecker klingelt. Und ganz oft hilft es, weil ich diesen Zweifeln dann einfach auch erstmal Raum gegeben habe. Also die intuitive Lösung, die Zweifel wegzuschieben und immer wieder wegzudrücken und zu hoffen, dass ich schon vorwärts gehen werde und irgendwann sind sie verschwunden. Diese Hoffnung erfüllt sich meistens nicht. Also ich darf mich sowohl mit den positiven Gedanken und den Stärken auseinandersetzen, als auch die Zweifel ab und zu zulassen. Denn wenn ich sie einfach nur wegschiebe, sind sie halt nicht verschwunden, sondern sie sind immer noch da.
Genau, es ist vielleicht im ersten Moment angenehmer, es einfach wegzuschieben. Aber wie du schon sagst, das, was ich einfach wegschiebe, das kommt immer wieder. Das fällt mir immer wieder auf die Füße, bis ich es irgendwann tatsächlich in den Griff bekomme. Das war das, ja, ich sag mal, was wir auf individueller Ebene tun können. Ne? Aber es ist ja.
Es gibt ja? schon noch, entschuldige, wenn ich dich genau da unterbreche, es geht dann natürlich noch weiter, auch in meiner Arbeit mit den Frauen zum Beispiel. Wenn wir diese, ich sage immer gern, Innenschau abgeschlossen haben oder uns da auch wirklich mal hinreichend drum gekümmert haben, um dieses ganze Thema Selbstbewusstsein, sich seiner selbst bewusst zu sein, dann darf ich natürlich auch mutige Schritte hinausgehen. Ich darf dann auch schauen, dass die Schritte mich nicht überfordern, aber dass ich schon auch immer wieder in echt aus der Komfortzone rausgehe. Denn wir haben oft einen falschen Schluss im Kopf. Erst muss das Selbstbewusstsein da sein oder das Selbstvertrauen und dann gehe ich raus. So denken ganz viele Frauen, mit denen ich arbeite. Nee, in Kombination. Also rausgehen, kleine Schritte machen und dabei erleben, wie dann das Selbstbewusstsein wächst. Mhm. Zusammen mit dieser Innenschau und der Betrachtung der Zweifel, aber auch dessen, was gut gelaufen ist und was ich schon drauf habe und geleistet habe.
Da gibt's diesen Satz, ich weiß gar nicht, von wem der kommt. Start before you are ready. Ja, also nicht erst abwarten, bis es perfekt ist, in Anführungsstrichen. Nein. Und es wird es nicht.
Ja, und da sprichst du was ganz Schönes an, nämlich den Perfektionismus. Der geht ja auch ganz oft mit dem Imposter Hand in Hand. Ne? Und Perfektionismus, das ist auch so ein kleines Ziel von mir, dagegen anzukämpfen, weil wir das ja oft benennen als eine vermeintlich positive Eigenschaft. Perfektionismus ist nichts anderes als der Zweifel, rauszugehen und auch etwas, womit ich mich selbst zurückhalte. Mhm. Weil ich mich nicht traue, weil dahinter Ängste und Zweifel stecken.
Genau, und das hält mich davon ab, rauszugehen, das hält mich davon ab, zu starten, ne, und mit meiner Idee an den Markt zu gehen oder zu meinem Chef zu gehen oder was auch immer. Und ein anderes Problem oder ein anderer Hemmschuh ist ganz oft diese Idee, ich muss das alleine machen. Ne? Ich muss alleine dadurch, ich muss das alleine zeigen, ich muss alleine das Ergebnis bringen. Und ganz oft kann es ja aber hilfreich sein, mich zu vernetzen, ja, mich mit anderen zusammenzutun und gemeinsam zu gucken, wie können wir bestimmte Dinge angehen, ne, oder wie können wir Lösungen für bestimmte Probleme finden. Weil mit ganz vielen dieser Probleme, das haben wir, glaube ich, bis jetzt schon ganz gut rausgestellt, bist du ja nicht alleine, sondern das haben ja ganz viele andere Frauen auch.
Unbedingt. Und da bemerke ich auch immer wieder ein großes Durchatmen und so ein Puh, ich bin nicht alleine damit, wenn wir Räume öffnen, als Frau miteinander darüber zu sprechen. Und deswegen bin ich auch immer noch eine große Befürworterin für Frauennetzwerke. Auch wenn ich immer finde, dass man sich durchaus auch in gemischten Netzwerken tummeln sollte. Denn Frauen können sich dort anders öffnen und miteinander anders sprechen über diese Zweifel, aber auch über den Anspruch, allen Rollen immer zu 200% perfekt gerecht zu werden und so weiter. Und gerade als Frauen dürfen wir uns solidarisch zeigen, uns zusammentun. Und auch da, wenn ich eher von den Zweifeln komme, suche ich mir erstmal Verbündete in Form von Frauen, von denen ich weiß, die sind mir wohlgesonnen. Oder generell Menschen, die mir wohlgesonnen sind. Ja, ich muss mich nicht gleich in das Meeting schmeißen, wo lauter Menschen sitzen, die ich nicht kenne und wo ich nicht genau weiß, ob ich mich da wohlfühle, sondern erstmal da anfangen, wo ich weiß, da kriege ich Unterstützung, da kriege ich Bestärkung. Und eine Sache, die ich da auch sehr, sehr gerne mache, weil es einfach hilft, ist auch mal ins Rollenspiel zu gehen. Das kann ich sowohl mit einem Coach oder einer Coachin als auch natürlich mit der besten Freundin oder meinem Partner oder meiner Schwester. Wenn ich vor einem Termin stehe, vor einem Bewerbungsgespräch oder vor einer Präsentation, das einfach mal zu üben. Mit jemandem, der vor mir sitzt, der mir wohlgesonnen ist, der strahlende Augen bekommt, wenn er oder sie mich da stehen sieht und dann mir aber auch konstruktiv und ehrlich und wertschätzend Feedback gibt. Dann bereite ich mich auf die tatsächliche Situation vor, die bevorsteht, und habe es auch gleichzeitig einfach schon mal geübt, und zwar in einem wohlwollenden Umfeld.
Also ganz dringend der Appell, mich mit anderen zusammenzutun, mich anderen anzuvertrauen und die Idee vielleicht auch erstmal testen. Ne? Erstmal gucken, üben und dann damit rausgehen. In dem Wissen, dass es trotzdem immer noch nicht perfekt ist, aber dann habe ich vielleicht zumindest schon mal die Sicherheit. Ne? Du sagtest, jemand, der mir wohlgesonnen ist, ne? Der mich mit strahlenden Augen anguckt, das fand ich gerade irgendwie ein ganz schönes Bild, ja. Weil ich da sofort was zu im Kopf hatte. Und dann ein ehrliches Feedback zu kriegen, zu sehen, guck mal, es ist ja, ne, ist ja vielleicht doch gar nicht so schlecht, was ich da mache.
Genau. Und wir tricksen da unser Gehirn auch wieder ein bisschen aus, denn das macht keinen Unterschied zwischen dem, was wir tatsächlich erleben, also der echten Situation, die uns dann bevorsteht, und der Übung, die wir heute machen. Deswegen ist mein Tipp an der Stelle, zieh dir das an, was du auch in dem Termin dann vorhast anzuziehen. Stell dich auch hin, bring auch das mit, was du dann präsentieren möchtest, falls du Folien hast. Und du wirst merken, und es ist immer wieder ein ganz großer Aha-Effekt für mich, die Aufregung kommt. Das heißt, du bist dann in diesem Rollenspiel auch schon aufgeregt. Mhm. Und vielleicht zittert deine Stimme am Anfang oder du wirst dich verhaspeln und vielleicht läuft es beim ersten Durchgang nicht so gut. Und es zeigt aber, wie viel wert diese Übung ist. Denn wir bereiten unseren Körper und unser Gehirn auf die tatsächliche Herausforderung vor.
Und wer am eigenen Leib mal ganz schnell spüren will, wie das funktioniert, dass das Gehirn so eine wahnsinnig gute Vorstellungskraft hat und schlecht zwischen einer Vorstellung und der Realität unterscheiden kann, der kann sich ja jetzt mal ganz kurz vorstellen, dass er jetzt ein saftiges Stück Zitrone in der Hand hat, das langsam zum Mund führt und da ganz genüsslich reinbeißt. Ja? Mhm. Und wenn ich mir das wirklich vorstelle, wie riecht das, wie fühlt sich das an, wie ist dieser Moment, wenn ich da reinbeiße und meine Lippen diese Zitrone berühren, der merkt vielleicht, dass dann der Speichel langsam anfängt zum Fließen zu kommen, ja, und daran merken wir, genau. Das Gehirn hat das Gefühl, okay, das passiert jetzt gerade wirklich und kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, ja? Und genauso ist das eben mit so einer Präsentationsübung auch, und ich kann es nur bestätigen, das ist also sehr, sehr wirksam und man ist wirklich schon in diesem Gefühl drin, und das Gute ist, man weiß dann in der echten Situation schon, wie das war, ne? Also man hat es ja schon mal gemacht. Man weiß dann schon, wie man sich da fühlt und kann auf vieles dann schon gelassener und cooler reagieren.
Ja, und das ist auch eine ganz positive Nachricht, weil so sehr unser Gehirn und all die Gedanken, die wir haben und Gefühle und Emotionen uns manchmal eben blockieren oder unter Druck setzen oder uns daran hindern, Schritte vorwärts zu gehen. Genauso können wir das auch für uns nutzen, was in unserem Gehirn da so vor sich geht, und einfach auch das aktiv in die Hand nehmen und umpolen. Unser Gehirn ist plastisch und lässt sich verändern und wir können daran arbeiten. Das ist die gute Nachricht daran. Hm,
hm. Nina, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es immer noch schwierig ist, gute Vorbilder zu finden, also weibliche Führungskräfte, einfach weil es wenige gute weibliche Führungskräfte gibt, sondern weil es insgesamt wenig weibliche Führungskräfte gibt. Und du warst ja selber Führungskraft und du hast ja sicherlich auch das ein oder andere positive Vorbild in deiner Karriere gehabt. Was macht denn aus deiner Sicht eine gute Führungspersönlichkeit aus?
Für mich über allem steht, dass ich den Mensch in den Fokus stelle statt der Sache. Und das ist auch ein Umwandlungsprozess, wenn ich meine erste Führungsrolle einnehme. Denn ich habe ja immer erstmal für ein Projekt oder eine Sache gekämpft, um dorthin zu kommen, vielleicht auch eine Führungsposition inne zu haben. Und das ist auch noch ein kleiner Knackpunkt in den Unternehmen, dass ja oft eher die fachlich versierten Menschen dann in Führungsrollen befördert werden. Und ich dann aber lernen darf, den Mensch in den Fokus zu stellen. Ja. Also das bedeutet für mich ganz praktisch, Menschen in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen, inklusiv zu führen, indem ich die Bedürfnisse aller mit einbeziehe. Und also inklusiv und horizontal sind da für mich so zwei Schlagwörter. Und gleichzeitig ich als Führungspersönlichkeit, und das ist dann das ist dann wirklich so ein bisschen das Sahnehäubchen für mich, wenn ich Frauen beobachte, die das tun, dann geht mir immer sehr das Herz auf, Verletzlichkeit und Menschlichkeit zu zeigen, über gesunde Lebensführung zu sprechen und das zum Thema zu machen. Das heißt, als Führungskraft die Tür zu öffnen dafür, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, das auch für sich verwirklichen können, ein gesundes und zufriedenes Arbeitsleben zu führen, das mich eben nicht psychisch und körperlich ausraubt und kaputt macht. Und da ist ja die Führungskraft eine ganz entscheidende Person. Natürlich auch die Unternehmenskultur, klar. Aber wenn ich das als Führungskraft vorlebe, Menschlichkeit und Verletzlichkeit und darüber auch spreche, über Kita-Schließzeiten zum Beispiel. Ja, kann man wirklich ganz konkret machen. Oder über mein krankes Kind. Und da die Tür öffne, dass das Dinge sind, die okay sind, dann finde ich persönlich, also wenn du mir jetzt mich persönlich fragst, dass das eine tolle Führungskraft ausmacht. Aber gehen wir mal noch einen Schritt zurück vielleicht. Als Frau ist es natürlich für mich auch erstmal wichtig herauszufinden, was für eine Führungspersönlichkeit möchte ich sein? Also welche Werte sind mir wichtig? Was ist mir wichtig? Also es muss jetzt keiner das adaptieren, was ich jetzt gerade so vorgebetet habe, sondern wichtig ist die Frage, wenn auf dem Weg zur Führungskraft, was für eine Führungskraft möchte ich sein? Und da kommen natürlich Vorbilder ins Spiel, dass ich mich frage, was hat mir bei meinen Führungskräften gefallen und was nicht? Also, dass ich am Vorbild lerne und dann auch aber auch meine eigenen Werte und Prinzipien mir erarbeite.
Also, mich fragen, was möchte ich für eine Führungspersönlichkeit sein? Und deine persönliche Antwort, die haben wir eben gehört, geht es darum, ein bisschen mehr Menschlichkeit, ein bisschen mehr Wärme da mit reinzubringen. Und ich finde, das transportierst du ja auch mit allem, was du sagst, ne? Und mit allem, was du von dir zeigst, finde ich, merkt man das auch, ne? Also da ist wirklich eine Persönlichkeit, ne? Nicht nur etwas, was ich mir wie eine Monstranz vor mir hertrage, sondern etwas, was aus mir herauskommt. Und ich glaube, das ist das, was du dann auch damit meinst, frag dich, was für eine Persönlichkeit du sein willst, weil das musst du ja dann auch mit jeder Pore deines Körpers dann auch leben.
Genau, du musst es dann leben und da kommt unser viel geliebtes Wort Authentizität ja wieder auch ins Spiel. Ne? Wir wollen alle authentisch sein und da steckt aber ein bisschen Arbeit dahinter herauszufinden, was bedeutet für mich persönlich authentisch. Und ich mache die Erfahrung, dass für die meisten Frauen Authentizität eben bedeutet, ihre Empathie, die sie mitbringen, mit einbringen zu können in ihrer Führungsrolle und auch zu kommunizieren. Und das hatte ich vorhin nicht gesagt, das finde ich auch noch sehr wichtig. Viel zu sprechen und an der eigenen Kommunikation auch zu arbeiten. Wie kann ich motivierend kommunizieren? Und das tun viele Frauen von sich aus schon sehr gut, weil das etwas ist, was wir gelernt haben. Aber als Führungskraft darf ich mir das noch bewusster machen, dass ich viel und gut kommuniziere. Denn ganz oft, wenn es in Teams nicht gut klappt, ist fehlende Kommunikation mit einer der Schlüsselfaktoren, warum es nicht klappt.
Auch da viel kommunizieren. Und da finde ich, sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema weibliche und männliche Energie im positivsten Sinne. Ja, also diese weibliche, also ich sag's anders, Dinge, die eher weiblich konnotiert sind. Ja. Da mit reinzubringen, ne? Und die
ja,
auch als Führungskraft.
Man kann aber da, finde ich, durchaus sagen, wir sind in unserer Kommunikation unterschiedlich sozialisiert. Frauen kommunizieren eher horizontal, also eher empathisch und auf Mitgefühl und Teamarbeit aus und Zusammengehörigkeit. Und Männer kommunizieren eher vertikal, um sich durchzusetzen oder etwas durchzusetzen. Und das eine ist weder jetzt besser und oder schlechter als das andere. Aber wenn wir mal beobachten, wie wir kommunizieren, ist es eben oft, wie wir sozialisiert worden sind, dass der Junge sich auf dem Spielplatz durchaus mal mit den Ellbogen durchsetzen darf und die Mädchen eher dazu angehalten werden, miteinander zu sprechen oder zu teilen. Und da dürfen wir uns auch immer wieder, auch als Eltern, hinterfragen. Weil es ist beides in uns drin. Und es ist beides auch in unseren Kindern drin. Und wir können beide Seiten fördern. Wir können fördern, uns positiv durchzusetzen. Und wir können aber auch fördern, empathisch zu kommunizieren. Und zwar können wir das sowohl in Jungs als auch in Mädchen fördern. Das ist mir super wichtig. Das auch nochmal zu sagen.
Absolut. Also schon ganz, ganz früh damit ansetzen. Und du hast es gerade gesagt, es gibt nicht die gute und die schlechte Art, sondern es hat beides seine Berechtigung. Und es ist gut, wenn beides vorkommt, ja, auch in der Berufswelt, wenn da beides vorhanden ist. Das ist das Wichtige.
Genau. Und da komme ich als Führungskraft auch wieder als Menschenfreundin ins Spiel, herauszufinden, wie sind denn meine Mitarbeitenden aufgestellt? Was sind deren Stärken und Fähigkeiten? Also mich dann nicht mehr nur auf meine eigenen Stärken und Fähigkeiten zu konzentrieren, sondern auch auf die der Teammitglieder und das dann auch individuell zu fördern. Also als Führungskraft dann letztlich zu schauen, dass ich nicht mehr nur mich selbst fördere, sondern andere Menschen fördere.
Ja, andere mitnehme auf diesem Weg und andere auf ihrem Weg vor allem begleite. Lass uns noch mal kurz einen Blick werfen auf Führung und Zukunftsmodelle in der Führung. Da gibt es ja auch Ideen, wie Führung heute anders gelebt werden kann als früher. Da reden wir zum Beispiel über so Modelle wie Shared Leadership. Hast du da Erfahrung mit oder kannst du dazu was sagen?
Ich persönlich nicht. Ich habe immer mal wieder Frauen, mit denen ich arbeite, die das glücklicherweise schon ausprobieren, muss man ja heutzutage fast noch sagen, dürfen in ihrem Unternehmen Shared Leadership, also dass sich zwei Personen eine Führungsposition teilen, aber auch Führung in Teilzeit ist noch viel zu wenig verbreitet und wird sicherlich immer, immer stärker werden. Also dass die Unternehmen flexibler werden, wenn es um Führung geht, ist ein großer Trend in den nächsten Jahren, den Unternehmen auch Rechnung tragen müssen. Denn ich erlebe auch den Gegentrend, dass immer mehr junge Menschen und auch immer mehr Frauen ansonsten auch einfach keine Lust haben auf Führung, wenn es sich nicht auch nach ihren Bedürfnissen richtet. Also Stichwort Familie und Vereinbarkeit, ne? Da wird sich noch einiges tun müssen. Und da sind Shared Leadership und Führung in Teilzeit zwei Themen, die durchaus noch stärker stattfinden dürfen, finde ich.
Jetzt ist ja sowas wie Führung in Teilzeit und Shared Leadership und die Vier-Tage-Woche, ne, das ist ja, sind ja alles Themen, wo es um die Individualisierung von Arbeit geht, ja, wo es darum geht, auf einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Stelle natürlich auch mehr Rücksicht zu nehmen, ja, Lebensmodelle mehr einzubeziehen oder dem mehr Rechnung zu tragen. Und auf der anderen Seite gibt es so eine Strömung, wo man das Gefühl hat, es geht wieder mehr um Leistungen, es geht wieder mehr darum, mehr zu arbeiten. Firmen ändern ihre Politik in Bezug auf Homeoffice-Regelungen. Und da ist es ja durchaus schwierig, da sich im Moment zurechtzufinden und zu gucken, wo kann ich für mich das, was für mich wichtig ist, was ich für mich brauche, auch wirklich umsetzen.
Ja, das stimmt. Es ist eine sehr turbulente Zeit und es gibt unterschiedliche Strömungen und Entwicklungen. Und mein Eindruck ist auch, dass die großen Konzerne wieder eher in Richtung Leistung und weg vom Homeoffice und weg von der Vier-Tage-Woche unterwegs sind. Es gibt aber durchaus Unternehmen, die sich Vereinbarkeit und Frauenförderung auf die Fahne schreiben. Die gibt es auch, die damit ganz bewusst werben. Und ich kann natürlich auch in meinem Unternehmen versuchen, das zu fördern, mit den richtigen Menschen zu sprechen oder selbst mal ein Frauennetzwerk innerhalb meines Unternehmens auf die Beine stellen, wenn es das noch nicht gibt. Da kommt natürlich wieder ins Spiel, dass ich selbst auch ein bisschen Dinge vorantreiben darf. Und gleichzeitig darf ich aber natürlich auch schauen und recherchieren, welche Unternehmen passen zu meinem Lebensentwurf. Mhm. Weil es bringt ja nichts, wenn es total konträr entgegengesetzt ist. Dann werde ich nicht glücklich und wahrscheinlich am Ende des Tages unterm Strich mein Unternehmen auch nicht. Ne?
So ist es. Und so ein Bewerbungsprozess, das sage ich auch immer wieder, wenn es um solche Themen geht, ist ja auch immer ein Bewerbungsprozess von beiden Seiten. Ne? Also ich als Bewerberin muss natürlich mich präsentieren und zeigen, was ich kann und wo ich das Unternehmen unterstützen kann und wo ich für das Unternehmen auch ein Mehrwert bin. Ja, darum geht es ja letzten Endes für das Unternehmen. Und gleichzeitig darf das Unternehmen sich aber auch präsentieren und zeigen, hey, wo können wir denn als Unternehmen für dich einen Mehrwert darstellen? Oder warum solltest du ausgerechnet zu uns kommen? Ja, und früher war das ja durchaus eine Frage, die in so einem Bewerbungsgespräch von der Arbeitgeberinnenseite gestellt wurde. Warum haben sie denn ausgerechnet uns ausgesucht? Heutzutage ist es, glaube ich, eher so, dass das Unternehmen dir schon auch zeigen muss, warum du denn gerne bei diesem Unternehmen arbeiten möchtest.
Unbedingt. Und wir Frauen sollten diese für uns positive Entwicklung auch nicht verpassen. Und da kommt nämlich das Selbstbewusstsein wieder ins Spiel. Uns also auch trauen, uns umzuschauen, vielleicht auch den Marktwert mal zu testen, wenn ich gerade ganz zufrieden bin und nicht unbedingt wechseln möchte. Also das Selbstbewusstsein zu haben, mich weiterzuentwickeln und mich zu bewerben, auch für attraktivere Positionen, als ich sie jetzt habe. Da kommt dann mein Selbstbewusstsein wieder ins Spiel. Traue ich mich das? Und da ist eine schöne Frage, die uns positiv nach vorne bringen kann. Wenn ich gerade dabei bin, mich umzuorientieren oder auch innerhalb meines Unternehmens mich für eine höhere Position interessiere oder für ein neues Projekt, dass ich mir mal die Frage stelle, verspüre ich so eine innerliche positive Aufregung, wenn ich daran denke, mich dahin zu bewerben oder mich dahin zu entwickeln? Und ist es was, wo ich sagen würde, na, wenn ich mir vorstelle, ich könnte gar nicht scheitern. Scheitern ist ausgeschlossen. Würde ich das dann angehen? Und wenn ich dann ein herzhaftes Ja dahinter habe, dann darf ich losgehen und an meinem Selbstbewusstsein arbeiten und es auch wirklich tun.
Liebe Nina, das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort, was du gerade hier gebracht hast. Trotzdem würde ich gerne nochmal so eine kleine Zusammenfassung unseres Gesprächs hier machen wollen. Und würde dich an der Stelle fragen, was sind so für dich die Keypoints? Was möchtest du unseren Hörerinnen gerne nochmal mitgeben zum Ende des Gesprächs?
Ja, sehr gerne. Für mich fängt wie bei jedem Thema im Leben alles immer an mit der Selbstreflexion. Wo stehe ich? Wo stehe ich mit meinem eigenen Selbstbewusstsein und wo möchte ich vielleicht hin? Also mir ruhig mal auch dafür Zeit zu nehmen, sei es mit einem Sparringspartner, mit einem professionellen Coach, einer Coachin oder auch einfach mit meinem Partner oder mit einer Freundin. Selbstreflexion, das ist natürlich nie abgeschlossen, das heißt, das dürfen wir auch immer weiter und weiter betreiben. Der zweite Punkt, den wir heute, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet haben, sind Netzwerke. Ich muss nicht an allen Fronten alleine kämpfen. Ich kann mich mit anderen Menschen austauschen, aber auch Vorbilder suchen und vor allen Dingen auch mich mit Frauen solidarisieren. Und wenn ich in einer Entscheidungsfunktion sitze, auch Frauen fördern. Das finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Mutig sein, nach vorne gehen und meine Themen auch ansprechen und voranbringen, vielleicht aber auch ganz aktiv ein Team, ein Projekt oder ein Unternehmen für mich auswählen, das eben zu meinen Prinzipien und zu meinen Werten passt und das zu meinem Leben passt, sodass wir abschließend alle gemeinsam, sowohl in den Unternehmen als auch für uns selbst, mehr Vielfalt in die Führung bringen, noch mehr Frauen nach vorne bringen. Und wenn wir über Diversität sprechen, sind wir Frauen ja auch, das hatte ich vorhin schon gesagt, nur ein Teil der Unternehmen diverser macht, aber für Unternehmen ist es auch hochattraktiv, denn diversere Teams sind erfolgreichere Teams.
Das war doch ein schönes Plädoyer für diverse Teams und für Mut und dafür, sich zusammenzutun. Und das, finde ich, ja, war wirklich das, was so das gesamte Gespräch durchzogen hat. Vielen lieben Dank, liebe Nina, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast, bei uns zu sein und dieses wichtige Thema mit uns zu besprechen. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Wir könnten jetzt auch, so wie ich uns beide kenne, noch weiter quatschen.
Ja, genau.
Es hat mir viel Freude bereitet. Es ist mir ein Herzensanliegen und es gibt auch viele Menschen, denen es ein immer größeres Anliegen ist, Frauen noch mehr in die Wirtschaft und in Unternehmen zu bringen und dort noch mehr zu fördern. Und es ist ja nicht nur ein Wunsch, es ist auch eine Notwendigkeit und wird auch immer noch positiver weitergehen. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, die wir am Anfang genannt haben, gibt es ja einen kleinen, leichten Aufwärtstrend. Es gibt Hoffnung.
Es gibt Hoffnung. Vielen Dank, liebe Nina. Und
Dankeschön.
Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Über Feedback freuen wir uns natürlich wie immer sehr unter podcast@familienservice.de. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.